Heute spreche ich mit Jacqueline Tabowski, die gemeinsam mit zwei Co-Foundern den nachhaltigen Marketplace Entire Stories gegründet hat. Neben dem Marketplace hat es sich Entire Stories zur Aufgabe gemacht, in ihrem Podcast und Blog über nachhaltige Themen aufzuklären. Wenn ihr wissen wollt, wie glaubwürdig Conscious-Kollektionen von großen Fast-Fashion-Playern sind und mit welchen kleinen Tricks jeder von uns seinen Teil dazu beitragen kann, unsere Welt in kleinen Schritten langfristig nachhaltig zu gestalten, dann hört unbedingt rein. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Miss Erfolg, dem Podcast von Miss Germany. Miss Germany ist die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Und deswegen sprechen wir in diesem Podcast mit Frauen aus verschiedenen Bereichen, die uns mit ihrer Geschichte, ihren Projekten und Ideen bewegen und begeistern, gelegentlich auch etwas verwundern, aber vor allem inspirieren und berühren. Wir wollen wissen, welche Erfolge, aber auch Misserfolge sie am meisten geprägt haben. Also ganz viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Jacqueline, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr gerne. Ich freue mich total, dass wir heute über wahnsinnig spannende Themen sprechen. Und ich kenne dich tatsächlich auch schon ein bisschen länger und habe so ein bisschen verfolgt, was du so gemacht hast und finde deinen Werdegang sehr spannend. Deswegen, bevor wir hier direkt ins Thema starten, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Also ich bin Jacqueline Tabowski, ich bin 27 Jahre alt und ich habe vor einem Dreivierteljahr zusammen mit meinen Co-Foundern Elena Gerdes und Cedric Michael Entire Stories gegründet. Entire Stories ist ein, kurz gesagt, ein Marketplace für nachhaltige Newcomer-Fashion und unsere Vision ist, nachhaltige Mode für jeden zugänglich, attraktiv und verständlich zu machen.
Cool. Klingt auf den ersten Hör, total spannend und vor allen Dingen ja ein Thema, was glaube ich in ganz vielen Ohren ist und wo ganz viele Leute irgendwie sich gerade anfangen mit zu beschäftigen. Wie seid ihr dahin gekommen, Entire Stories zu gründen und vor allen Dingen auch, wie ist so dein Background? Also woher hast du so dein Wissen oder das Selbstbewusstsein zu nehmen? Okay, komm, ich gründe jetzt einfach mal was.
Um noch mal ein bisschen was zu meinem Background zu erzählen. Ich bin nach dem Abitur in den Einzelhandel gegangen, also in den Modeeinzelhandel. Ich wollte schon immer irgendwie was mit Mode machen. Dachte dann, weil ich aus einer Familie komme, die alle normal eine Ausbildung gemacht haben und gearbeitet haben, also in dem Sinne keine Akademikerfamilie, habe ich gedacht, eine Ausbildung ist erstmal was Handfestes, so wie Eltern sich das wünschen. bin dann in den Einzelhandel gegangen, habe dann eine Ausbildung zur Verkäuferin/Einzelhandelskauffrau angefangen und relativ schnell festgestellt, okay, irgendwie ist es das nicht. Ich stand halt den ganzen Tag im Verkauf und ich habe Mode zwar geliebt, aber das im Verkauf stehen nicht. Und habe mich dann entschlossen, meine Ausbildung abzubrechen und studieren zu gehen. Habe dann Medienwirtschaft und Journalismus studiert. Und dachte, ich mache immer noch Mode später, aber eher aus der digitalen Brille, quasi eher aus der Journalistenbrille oder so. Das war dann so quasi mein Weg und das Studium hat mir extrem gut gefallen. Das war sehr digital basiert, sehr praxisnah und dann habe ich währenddessen bei Paul Hewitt angefangen zu arbeiten. Das ist ja ein Fashion-E-Commerce-Unternehmen, was Uhren und Accessoires macht. Da habe ich dann, ich glaube, 3 Jahre insgesamt gearbeitet, erst als Praktikantin, dann Werkstudentin, dann Junior und dann Teamleiterin vom Content-Marketing-Team. Und da habe ich auch Elena kennengelernt. Also wir kennen uns als Kolleginnen, also haben uns als Kolleginnen kennengelernt. Und wir haben dann zusammen die Idee gefasst. Also wir haben sehr lange, sehr eng zusammengearbeitet und haben, ja, daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Dann haben wir mal abends zusammengesessen bei einem Wein und waren an sich super happy mit unseren Jobs. Wir haben da extrem viele Chancen gekriegt, super viel gelernt, uns schnell weiterentwickelt, aber waren irgendwie auch bereit für was Neues. Und dann haben wir über eine Idee, die Elena schon länger im Kopf rumgeschwirrt ist, wo es die Ursprungsidee ist noch relativ anders als unser Business jetzt ist. Aber da ging es quasi darum, besondere Offline-Stores und Brands verfügbar zu machen, also so Concept-Stores. Die Idee kam daher, dass Elena in einer anderen Stadt war und wusste, da gibt's irgendwie extrem viele coole Stores, aber wo findet man die jetzt? Man findet die irgendwie nicht so richtig über Google, es gibt keine erste Anlaufstelle dafür. Und da haben wir uns über das Konzept unterhalten und gedacht, eigentlich wäre es cool, so einzigartige, besondere Brands, Stores, Labels irgendwie sichtbar zu machen. Ja, und dann hat es uns so gepackt und dann waren wir so Feuer und Flamme für diese Idee, irgendwie was Eigenes zu machen. Elena kommt auch aus einer Gründerfamilie, das heißt, der lag das schon grundsätzlich ein bisschen näher, ins Risiko zu gehen und ein eigenes Business zu starten. Und dann haben wir gesagt, wieso ist nicht eigentlich einfach versuchen? So, was haben wir zu verlieren? Außer vielleicht ein bisschen Geld und Zeit. Und Zeit ist am Ende irgendwie nie verloren, wenn man währenddessen was lernt. Und dann haben wir, glaube ich, 3 Wochen später, also 3 Wochen nach diesem Abend gekündigt und weitere 4 Wochen später waren wir raus.
Wahnsinn. Ey, ohne Witz, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn du das erzählst, weil ich finde, das ist einfach, man denkt ja im ersten Moment dann vielleicht manchmal auch, ey, was für eine Schnapsidee oder was für eine Weinidee. Wir machen das jetzt einfach. Ja. Und wie du schon sagst, ja. Elena hat einen Background, wo so ein bisschen Gründertum ein Thema ist, aber es ist natürlich trotzdem, wenn man das selber dann angeht, nochmal ein ganz anderer Schritt. Und also, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, ist Entire Stories, ich will die ganze Community sagen, keine Ahnung. Also ist Entire Stories ein Marketplace.
Ist auch eine Community, ist so. Erstmal nicht falsch.
Sehr gut. Ist ein Shop, wo verschiedene Marken vertreten sind. Und wie habt ihr angefangen? Also es ist ja nicht so, dass ihr selber eine Fashion-Marke habt, die nachhaltige Kleidung produziert, sondern ihr habt eben Brands bei euch positioniert. Magst du da vielleicht mal erzählen, wie ihr da vorgegangen seid? Also ihr musstet ja erstmal Entire Stories dann auch pitchen und einfach entwickeln, weil es gibt ja wahnsinnig viele Marketplaces auch. Deswegen total spannend.
Ja, das war tatsächlich die große Herausforderung, würde ich sagen. Wir haben uns auch eine relativ lange Konzeptionsphase genommen, bevor wir tatsächlich live gegangen sind und waren vorher mit so einem, mit so einer Art Blog live, weil das Ding ja ist, wenn du ohne was zu haben auf Brands zugehst und sagst, ich will einen geilen Marketplace bauen und wir hätten euch gerne dabei, aber du kannst weder Kunden nachweisen, noch Traffic, noch sonst irgendwas, dann ist es halt schwer, Marken zu überzeugen. Ja. Aber wir hatten von Anfang an eine sehr klare Idee davon, wie es werden soll, wie es aussehen soll und worauf wir Wert legen und haben Visuals halt am Anfang gebaut, bevor wir den MVP in dem Sinne entwickelt haben. Und haben dann gesagt, okay, ich glaube, um nicht nur mit Visuals rauszugehen, um denen eine Idee davon zu geben, wie es aussehen kann, wäre es hilfreich, was zu haben, wo die sich durchklicken können. Wenn man sagen kann, geh mal auf die Website. Das ist noch nicht das finale Produkt, aber so in der Art wollen wir es machen. Und dann haben wir relativ schnell über so ein Website-Baukastensystem, Wix war das damals, ein Blog beziehungsweise eine Website gebaut, wo wir Brand Profiles relativ ähnlich zu dem Stand, wie wir die jetzt auch haben, drauf gepackt haben und wo wir Informationen von den Brands, die uns irgendwie schon vertraut haben, die Bock hatten, das mit uns zu machen, weil die uns vielleicht kannten, weil wir schon mal mit denen zusammengearbeitet haben, weil wir gut bei denen gepitcht haben, die gesagt haben, okay, ja, klingt cool, lass uns das machen. Am Anfang, es hat die halt auch nichts gekostet. Wir haben einfach gesagt, wir nehmen euch auf, habt ihr Bock, schickt uns was rüber. Und so war der Einstieg für die extrem leicht und die hatten null Risiko. Und im Zweifel dachten die sich, why not, ist ein weiterer Backlink auf meine Website, erhöht mein Google-Score, okay, lass uns das versuchen, so. Und dann war das quasi unser Aushängeschild, dass wir gesagt haben, so wird es irgendwann mal aussehen, nur dass die Sachen auch kaufbar sein werden und es waren echt gute, trustable Brands dabei, auch welche, die wir jetzt nicht mehr haben, weil die keine Marketplace-Modelle machen, so Direct-to-Consumer-Brands wie beispielsweise Ehrlich Textil oder Organic Basics, die aber eine sehr gute Außenwirkung haben, sehr bekannt sind schon im Fair-Fashion-Bereich und mit denen haben wir damals schon kooperiert quasi, als noch alles in der Testphase war. Und das hat uns extrem geholfen, andere Brands zu akquirieren, weil jeder will ja auch immer wissen, wie sehen andere das und wenn andere das für gut empfinden, ist so ein bisschen wie die Schlange bei der Pommesbude, so da, wo die Schlange am längsten ist, da wollen alle sich auch anstellen, auch wenn es gar nicht gut ist und so war das da auch ein bisschen.
Ja.
Also du brauchst halt ein paar trustable Brands quasi, die schon gesagt haben, okay, die sind cool, wir wollen es mit denen versuchen. Und dann, Anna, hatten wir diese Testphase und hatten dann insgesamt so um die 30 Brands, sag ich mal, oder 20 bis 30 Brands. Und dann haben wir uns entschlossen, okay, wir machen jetzt ein Marketplace draus und wir machen das mit dem Tech-Setup, was wir jetzt haben. Wir entwickeln das nicht komplett from the scratch selber, sondern nehmen teilweise Lösungen, die es schon gibt und adaptieren die, damit das möglichst schnell live gehen kann, möglichst günstig ist, weil wir auch komplett selbstfinanziert waren bis vor kurzem. Und so haben wir es dann aufgebaut. Und die Brands, die wir dann schon hatten, haben wir mit rübergenommen, haben die Einstiegsbarriere möglichst gering gehalten. Und jetzt arbeiten wir mittlerweile mit knapp 50 Brands zusammen.
Wow, erstmal Glückwunsch. Ich finde auch in der Kürze der Zeit, also wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr 2020 eigentlich angefangen, das Ganze so in die Wege zu leiten. Und deswegen, ich meine, wir haben jetzt Ende 21 ungefähr, aber trotzdem total schnell. Und ihr seid ja auch nicht nur mit eurem Shop und mit den Brands gewachsen, sondern ihr habt ja auch noch selbst einen Podcast, habe ich gesehen. Und ihr habt ja auch das Magazin auf eurer Website. Und ich glaube, das ist ja auch was, womit ihr möchtet ja nicht nur in erster Linie Nachhaltigkeit, also Kleidung verkaufen, die nachhaltig ist, sondern ihr wollt ja auch aufklären. Und das ist ja auch etwas, wo ganz viele Leute auch wissbegierig sind, aber nicht so wissen, okay, wo kann ich mir eigentlich die Infos abholen, so die rund um Nachhaltigkeit. Also ich kann da von mir sprechen, ich würde viel mehr machen wollen, aber ich bin einfach so super überfordert manchmal mit den ganzen Angeboten. Und ehrliche Seiten zu finden, die wirklich auch Informationen verteilen, die ja wahrheitsgetreu sind und die vor allen Dingen auch trustable sind, finde ich total schwierig. Deswegen glaube ich auch nochmal für alle HörerInnen jetzt hier eine gute Adresse, um sich da auf jeden Fall weiterzubilden. Und daher auch meine nächste Frage, wie habt ihr euch das Wissen angeeignet? Weil du hast gesagt, du hast Medienwirtschaft und Journalismus studiert, ich übrigens auch, ist nicht unbedingt direkt...
auch in Wilhelmshaven?
Ja, auch in Wilhelmshaven. nicht direkt... Na, in Verbindung damit. Aber ja, wie habt ihr euch das Wissen angeeignet? Hat Elena da einen Background noch oder wie kommt es zu den Inhalten?
Das ist tatsächlich eine gute und absolut berechtigte Frage, weil wir ja aufklären und wenn jemand Aufklärer ist, in Anführungsstrichen, dann will man ja auch wissen, woher kommt das Wissen und ist das überhaupt geprüft sozusagen? Also was ist der Credit dahinter? Und ich habe während meiner Ausbildungszeit die Ausbildung, die ich dann abgebrochen habe, aber ein relativ viel Wissen vermittelt gekriegt, was Materialkunde angeht, weil das auch für den Einzelhandel extrem wichtig ist. Kunden wollen wissen, aus welchen Materialien, gerade in hochpreisigeren Offline-Stores, welche Materialien sind das. Übrigens gerade auch die Zielgruppe unserer Eltern, würde ich sagen, also so 40, 50. Die haben noch ein ganz anderes Verständnis für Materialien. Noch älter, noch mehr. Also ich glaube, unsere Großeltern-Generation kennt sich da noch besser aus, weil da so noch viel selber genäht, gestrickt, gehäkelt wurde. Und da ist, glaube ich, extrem viel Wissen in der Generation. Aber auch in dem Modehaus, in dem ich gearbeitet habe, gab es Kunden. Also es war im Wesentlichen für alle Altersklassen, aber eben auch Kunden, 40, 50, denen es einfach wichtig war zu wissen, ist es ein atmungsaktives Material oder nicht, kann ich das normal waschen oder nicht, und deswegen ist eben im Einzelhandel auch Textilkunde extrem wichtig. Da habe ich extrem viel gelernt, also über die unterschiedlichen Naturfasern, über Kunstfasern wie Polyester, Elastan etc., was sie für Eigenschaften haben, ob die einen Faserkern haben oder nicht, ob die darin Flüssigkeit speichern können oder nicht und so weiter. Und das ist jetzt extrem hilfreich, weil ich das halt alles schon kannte und schon gehört hatte und das dann einfacher verknüpfen konnte. Plus wir haben in unseren Jobs auch damals bei Paul Hewitt, das ist natürlich auch im weitesten Sinne Fashion, Accessoires, E-Commerce, da läuft einem durchaus auch schon mal wieder irgendwie ein Lederarmband über den Weg. In meinem Job danach bei Solowaid, was eine Fair Fashion Brand aus Hamburg ist. Die machen nachhaltige Rucksäcke und Weekender aus Baumwoll-Canvas. Immer wieder Überschneidungen gehabt mit dem Thema Sourcing, Materialien, Material-Background. Und das restliche Wissen, was wir uns angeeignet haben und wo wir auch viel in unserem Podcast drüber sprechen, wo wir in unserem Magazin irgendwie aufklären, kommt eigentlich aus Gesprächen mit unseren Brands. Bevor wir eine Brand bei uns aufnehmen, machen wir immer so eine Art Tiefeninterview mit denen und besprechen, wie produziert wird, wo produziert wird, inwiefern das fair ist, welche Löhne gezahlt werden, warum die Materialalternativen, die sie verwenden, besser sind als konventionelle Materialien. Und durch diesen Austausch haben wir auch extrem viel gelernt, weil der ganze Fair Fashion Markt ist extrem im Wachsen und in der Entwicklung. Also letztens war in München wieder Messe, wo die ganzen nachhaltigen Materialalternativen vorgestellt werden, und unsere Brands kommen halt immer wieder zurück mit super viel neuer Inspiration und Wissen und verbessern sich auch ständig. Und da wir dauerhaft mit denen im Austausch sind, lernen wir natürlich auch extrem viel dazu. Ja, und wir haben festgestellt, je länger wir das machen, desto mehr wissen wir, desto kritischer hinterfragen wir. Aber es gilt immer, die Balance zu halten aus unserer Sicht zwischen, die sind auf einem guten Weg und das ist der Maximalstandard, sage ich mal, weil Nachhaltigkeit ist, da gibt's halt kein Endmaß. Es gibt nicht die perfekt nachhaltige Brand. Es gibt unterschiedliche Wege, was man machen kann und was man besser machen kann und wo man Ressourcen sparen kann, wo man mehr in der Produktion zahlen kann, wo man weniger Pestizide, Herbizide bei den Material, wie nenne ich das jetzt? Anpflanzen quasi, also beim Wachsen und Ernten der Rohmaterialien. Und nichts davon kann man aber sagen, ist der Goldstandard quasi, sondern also es gibt natürlich gewisse Zertifizierungen, die einen Mindeststandard besiegeln sozusagen. Aber alle sind da am Lernen und alle sind am sich stetig verbessern. Und das ist auch das, worauf es uns ankommt quasi.
Okay, und finde ich eine total spannende Herangehensweise auch, dass ihr diese Interviews einfach führt, um die Brands kennenzulernen, die ihr eben auch dann auf eurer Website mit eurem Namen ja auch irgendwie dann vertretet. Und deswegen, glaube ich, ist es auch einfach super wichtig, dass ihr die so ein bisschen scannt und schaut, okay, wie ehrlich meinen sie es jetzt wirklich? Und da interessiert mich, habt ihr da auch schon viel negative Erfahrungen gemacht? Also, dass es tatsächlich Brands gab, wo ihr erst gedacht habt, so, wow, die passen wie die Faust aufs Auge hier bei uns in unseren Shop. Oder wo ihr dann im Nachhinein gesagt habt, so, oh, nee, irgendwie ist doch nicht so das Richtige. Also, wie ist so die Quote da ungefähr?
Wir checken grundsätzlich jede Brand, mit der wir ins Gespräch gehen, einmal vor. Also wir screenen einmal die ganze Website und gucken, wie viel Informationen kriegt man. Und man kann als Faustregel auf jeden Fall auch für Konsumenten sagen, je mehr Informationen man findet, desto besser. Also vorausgesetzt, das sind Informationen, wo es um Produktion, Materialien, Transparenz geht. Weil je weniger Informationen man findet, desto schwieriger ist es zu beurteilen und desto häufiger ist es auch so, dass da vielleicht noch nicht so in die Nachhaltigkeitsrichtung gedacht wurde. Und es ist jetzt auf jeden Fall ja gerade ein Trend da, dass sich immer mehr Labels greenwashen, weil es einfach ein Thema ist, was sehr, was mittlerweile sehr wichtig für den Konsumenten ist, was super ist. Also die Entwicklung dahin ist extrem wichtig und ja, sorgt aber eben auch dafür, dass es da so ein paar Trittbrettfahrer gibt. Aber da wir unsere Brands immer vorher einmal checken und sowieso nur mit denen in Gespräche gehen, bei denen wir ein sehr gutes Gefühl haben, haben wir da eigentlich eine sehr gute Quote. Wir haben durchaus Brands dabei, wo wir selber sehen, okay, da ist noch Optimierungsbedarf an der oder der Stelle, vielleicht im Packaging, vielleicht haben die noch eine Plastiktüte in der im Paket oder die nutzen bei älteren Produkten, die nicht die sind, die sie gerade released haben, noch Virgin Polyester, also nicht recyceltes Polyester, obwohl man Polyester ja sehr gut recyceln kann als Kunstfaser. Das heißt, da müsste kein neues produziert werden. Wir gucken stärker aufs Bestreben in die richtige Richtung und ob die Brand schon, weil wir mit Newcomer Brands, also mit jungen Marken zusammenarbeiten, ob schon die Möglichkeiten da sind, besser zu sein in dem Moment und ob sich aktiv dagegen entschieden wurde oder ob die Möglichkeiten einfach noch nicht da sind, weil gewisse Sachen sind nun mal monetärer Natur quasi. Also es gibt gewisse Standards oder Materialien, die einfach wesentlich teurer sind als andere und oder ein Switch von A nach B zu Produktion, von der einen Produktion zur anderen wäre möglich, aber es wäre wesentlich teurer oder die können die Abnahmemengen noch nicht zahlen, die das gewisse Material bräuchte. Genau, und wir haben so für uns so einen Mindeststandard definiert, der gewahrt sein muss. Aber wenn darüber hinaus einiges noch nicht perfekt ist, dann kommunizieren wir das transparent auf den Brand-Profiles, die man bei uns findet. Da steht dann also, wird teilweise noch Virgin Polyester genutzt, aber soll dann und dann umgestellt werden oder in Zukunft. Und dann machen wir auch so Check-ins mit den Brands, bei denen das so ist, und fragen, wie sieht's aus, wann ist es datiert, können wir euch dabei unterstützen, braucht ihr, weil wir haben ja durchaus Kontakte zu sehr vielen Brands und da kann man auch gut Netzwerkeffekte zwischen den Brands herstellen, was Fabrikanten angeht oder ähnliches. Und da haben wir die positive Erfahrung gemacht, dass ein paar Brands, mit denen wir gesprochen haben, wo dann vielleicht die Mindestanforderungen noch nicht gereicht haben, dass die aber gesagt, also dass die quasi für uns in Anführungsstrichen noch tiefer in ihre Lieferketten gegangen sind und gesagt haben, ich möchte das herausfinden für mich, aber auch für euch. Und jetzt, da der Anlass da ist, dass ihr das wissen wollt und ich da auch eine Deadline habe, hänge ich mich da jetzt nochmal rein. Und die dann entweder eben ihre Lieferkette durch unsere durch unseren Push quasi nochmal besser nachvollzogen haben, oder von sich selber gesagt haben, ich fühle mich mit ein, zwei Aspekten noch nicht zu 100% wohl im Bereich Nachhaltigkeit. Lass uns noch nicht zusammenarbeiten. Ich verbessere mich in dem Bereich und komme wieder auf euch zu. Und das ist ja auch ein direkter Impact auf die Branche, wo wir uns freuen, wenn die Entwicklung in so eine Richtung geht.
Ja, ja, total wichtig auch, finde ich, dass ihr einfach mit Startups zusammenarbeitet, die eben ja noch lange nicht das liefern können zu den Preisen, die halt Unternehmen haben, die schon viel mehr im Markt etabliert sind. Und das ist ja nun mal auch eine gängige Sache, dass je mehr man anfragt, desto günstiger kann das Ganze werden. So, und ich glaube, deswegen ist es total fair, auch da einfach offen zu sein und transparent. Und vor allen Dingen finde ich es auch total toll von euch, dass ihr einfach dann auch ehrlich sagt, hey, wir haben da jemanden, der könnte euch mit dem und dem noch helfen. Das ist ja eben genau diese Synergien, die man dann einfach ziehen kann und die, glaube ich, auch dann euch total wertvoll machen für die Brand. Ich glaube, das ist auch ein totaler USP, den Entire Stories dann einfach bringt, weil es geht nicht nur, also so höre ich das auf jeden Fall total raus, es geht ja nicht nur um dieses Platzieren der Brand, sondern es geht ja wirklich auch um ehrlich, also wirklich um ehrliche Handlungen. Und ich finde, das ist halt in der heutigen Zeit so ein Thema, was wirklich schwierig ist und wo ich halt dann auch manchmal und ich glaube auch viele andere einfach da stehen und denken, okay, ist es jetzt nachhaltig genug? Ist es überhaupt nachhaltig oder wird es nur so gesprochen? Also wenn ich das schon gerade höre, was du erzählst mit dem ganzen Polyester, was wir recycelt und so weiter, da denke ich mir so, noch nie gehört. Und das ist irgendwie sowas, da muss noch viel mehr Aufklärung einfach geschehen und deswegen finde ich das total toll, was ihr macht. Und ich finde, in dieser ganzen Nachhaltigkeitswelt, es gibt ja diese gewissen Siegel, die du auch schon angesprochen hattest, die so Mindeststandards einfach garantieren. Aber hast du irgendwie so einen Tipp, worauf man, also gibt es so 3, 4 Punkte, wo du sagst, die sollten auf jeden Fall so stimmen und so sein, damit du wirklich Nachhaltigkeit irgendwie in den Vordergrund schreibst? Oder ich denke zum Beispiel auch manchmal jetzt bei den großen Konzernen, die hauptsächlich Fast Fashion anbieten, aber dann auf einmal so eine Conscious Line haben und sagen, hey, wir haben hier eine ganz tolle Nachhaltigkeitsproduktion und so. Wie kann ich da rausfinden, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist oder wieder nur PR, sage ich mal?
Mhm. Ja, es ist schwierig. Deswegen haben wir es ja auch, also deswegen haben wir Entire Stories gegründet, weil es eben so schwierig ist und weil wir das selber auch festgestellt haben. Wenn man sich hinentwickeln will zu einer nachhaltigeren Garderobe oder zu bewussteren Konsumentscheidungen, da ja, wird halt viel Unsinn mitgetrieben. Viele Produkte werden irgendwie grün gelabelt, die nicht grün sind. Und unser, also uns persönlich, und deswegen ist Entire Stories auch so aufgebaut, wie es aufgebaut ist, hat total geholfen, nicht mehr auf Produktebene nach Nachhaltigkeit zu suchen, sondern auf Unternehmensebene. Weil es gibt Unternehmen, die schon lange auf Nachhaltigkeit setzen, die Vorreiter in dem Bereich sind, die ihr komplettes unternehmerisches Handeln auf Nachhaltigkeit ausgerichtet haben. Und das sind nie die die globalen Fast Fashion Player, also die großen Ketten sind es eben nicht, weil das Problem mit Fast Fashion ist ja nicht nur, dass es Wegwerfmode ist, die nicht lange hält, sondern auch, dass es extrem stark an Trends ausgerichtet ist, dass das System von Fast Fashion ist, den Kunden mit immer neuen Kollektionen so oft wie möglich in den Laden zu ziehen, damit so viel wie möglich, so oft wie möglich gekauft wird, das möglichst kurz getragen und dann direkt wieder neu gekauft wird. So. Und wenn so ein Player eine nachhaltige Kollektion macht, dann ist das ein wichtiger Schritt, weil die natürlich an die breite Masse der Kunden kommen. Deswegen ist das auch ein Stück Awareness-Arbeit quasi, die da getan wird, die super wichtig ist. Deswegen sage ich nicht, die sollten das nicht machen. Also es ist schon wichtig. Also im besten Fall machen die ihre ganzen Kollektionen quasi in grün, aber eben dann auch auf langlebig. Also getrimmt auf eine langlebige Nutzung, auf Saison- und Trendunabhängigkeit. Aber das wird nicht passieren, weil so funktioniert Fast Fashion immer. Das ist quasi die, also das ist das Businessmodell und das funktioniert in nachhaltig einfach nicht. Deswegen haben wir da so ein Grundsatzproblem. Und deswegen finde ich nachhaltige Linien von konventionellen Fast Fashion Playern schwierig, weil eben auch häufig dann auf die Materialien gegangen wird und Labels drauf oder Zertifizierungen draufgepackt werden, die dann nicht unabhängig sind, sondern von den großen Playern als ein Label etabliert wurden, wo sich darauf committed wird, dass irgendwann mal ein gewisser Standard eingehalten wird. Und das kontrolliert aber niemand. Und das ist auch eher so ein vages Versprechen. Das ist so ein bisschen wie unsere Politik mit den Klima, mit den Klima, Pariser Klimazielen, Klimazielen umgeht. Ja. So ähnlich ist sich da committed. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, guckt euch die Unternehmen an, guckt euch an, wer dahinter steht, guckt, was die für Werte haben bei kleinen Labels. Deswegen zeigen wir auch die GründerInnen bei uns auf den Brand Profiles. Du siehst also, wer dahinter steht. Von denen ist in der Regel auch noch ein Zitat bei uns auf der Website. Wir laden die in unsere Podcasts ein, die erzählen was zu ihrer Überzeugung. Also man lernt bei uns die GründerInnen kennen und die MitarbeiterInnen und die zeigen ihre Produktion und die sagen, wo sie zertifiziert sind und wo noch nicht und warum nicht. Und dann kann man eben den Leuten dahinter vertrauen. Man muss also nicht, man kann einer Marke vertrauen, man kann aber auch den Leuten dahinter vertrauen, weil ich persönlich finde es einfacher, Menschen zu vertrauen als Marken, weil Menschen eben auch abgesehen von dem, was sie mit der Marke kommunizieren, für eine gewisse Haltung stehen. Und das ist bei den Großen halt sehr, sehr schwierig. Und abgesehen davon sind auch häufig eben nicht nur die Materialien das Problem, sondern die Produktionsbedingungen, die Löhne, die in den Produktionen gezahlt werden. Und häufig sind auch die Conscious Collections genauso in Bangladesch zum Beispiel produziert wie alles andere. Und da ist es dann nachhaltigere Mode, was die Materialien angeht, aber nicht fairere Mode. Und deswegen gucken wir immer auf Unternehmensebene und was auf jeden Fall ein einfacher Check ist, den man machen kann und sollte, ist zumindest, ob es in Europa produziert wurde. Es gibt mittlerweile viele tolle Organisationen und NGOs, die sich dafür einsetzen, dass auch in Bangladesch zum Beispiel besser produziert wird, aber die Lohnanforderungen sind da wesentlich geringer. Also in der EU gibt es strengere Regeln und da ist es schwerer, beziehungsweise da müsste es illegal sein, so auszubeuten, wie wie da ausgebeutet wird. Deswegen hat man da schon mal so einen gewissen ersten Check, okay, ich kann davon ausgehen, dass die Leute zumindest anständig Pause machen konnten, dass sie auf Toilette gehen konnten während der Arbeitszeit und sowas. Und das ist halt nicht überall der Standard.
Ja, du hast es gesagt, wenn man die Menschen hinter dem Unternehmen schon kennenlernt, dann ist das gleich eine ganz andere Bindung und vor allen Dingen ein ganz anderes Vertrauen. Das ist natürlich bei den großen Konzernen, die einfach in der Fashion-Industrie führend sind, noch natürlich viel schwieriger. Und deswegen finde ich, hast du auf jeden Fall schon wertvolle Tipps gegeben und geteilt. Ich denke mir oftmals so, man will ja im Trend sein, das hast du auch vorhin schon gesagt, man will irgendwie ja on vogue mit seinem Stil sein und einfach irgendwie auch tragen, was gerade nun mal angesagt ist. Und hast du vielleicht selber eine Brand, die du total gut findest und die auch immer wieder mal sich dann an den Trends orientiert, aber trotzdem eben langfristig dann auch tragbar ist? Und vielleicht hast du da ja so eine kleine Inspiration für uns.
Also ich liebe grundsätzlich so ziemlich alle unsere Brands. Nicht alle sind mein ganz persönlicher Geschmack, aber die meisten, weil man ja auch ein bisschen danach aussucht. So, man ist ja nicht ganz unvoreingenommen. Aber Wir haben jetzt eine tolle neue Brand, die heißt Avan. Das ist auch das Kleid, was ich von denen gerade anhab. Also der Name heißt quasi, also Avan ist die Abkürzung von As We Are Now. Und die Vision dahinter ist, Kleidung und Mode zu machen, in der Frauen sich zu jeder Zeit, für jeden Anlass wohlfühlen. Mhm. Und wir haben mehrere Brands, die so dafür stehen, quasi nicht mehr den Körper zur Mode passend zu machen, sondern die Mode zum Körper, was ja auch viel sinniger ist. Aber es war ja nicht immer so. Und ist auch noch nicht immer so. Und gerade wenn ich immer so Studien lese, wie viele Teenager und junge Menschen sich in ihrem Körper unwohl fühlen,
ja, ist Wahnsinn.
Weil eben so Konventionen in, ja, wir stecken da in sehr starren Gebilden immer noch, leider, wie man auszusehen hat, um reinzupassen. Und da muss, glaube ich, ganz viel passieren. Und deswegen bin ich ganz persönlich ganz großer Fan von allen Labels, die das versuchen aufzurütteln, die daran arbeiten, dass sich jeder in seiner Kleidergröße, in seiner Haut, in seiner Körperverfassung, sag ich mal, also auch sowas wie Schwangerschaft und so, fällt da ja mit rein. Es ist ja total Wahnsinn, dass es einfach ein eigenes Klamottensegment für Schwangere gibt. Warum, ja. Warum können wir nicht genug Teile im Kleiderschrank haben, die weiter oder entspannter geschnitten sind, die sich besser unserem Körper anpassen, oder dass gewisse Sachen, sobald man 4-5 Kilo zunimmt, einfach nicht mehr passen. Ja, das kann bei 2-3 Sachen passieren, aber es kann nicht sein, dass der ganze Kleiderschrank für die Tonne ist, weil der Körper verändert sich nun mal in Phasen so. Und die Mode sollte sich dem anpassen. Und deswegen bin ich Fan von solchen Labels, die quasi fließende Kleidung machen, die Kleidung machen, die modisch aussieht, aber trotzdem, in der man sich wohlfühlt, in der man am Schreibtisch sitzen kann, nichts zwickt und nichts schneidet ein und man fühlt sich quasi die ganze Zeit wohl, ohne den Knopf an der Hose öffnen zu müssen, um konzentriert arbeiten zu können.
Ja, ich glaube, man kennt es selber. Also ich denke da gleich an so eine spezielle Hose, wo ich mir so denke, nee, die bleibt auf jeden Fall erstmal wieder länger im Schrank. Aber du hast echt ein Thema angerissen, was einfach noch total revolutioniert werden muss in dem ganzen Markt. Und ich glaube, durch unser Gespräch hier wird auch nochmal deutlich, wie viel Veränderungspotenzial einfach wirklich noch da ist, weil wir sind irgendwie so am Anfang und ich finde, es gibt so viel Brands, die auch versuchen, in die Richtung zu gehen, aber es gibt einfach immer noch diese riesig großen Player, die einfach gar keine Chance lassen. Deswegen, glaube ich, muss man an jeden einfach mal appellieren, da auch mal bewusst dran zu gehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin bestimmt auch jemand, der wirklich viel Fast Fashion kauft, und aber einfach auch, weil die Berührung irgendwie noch nicht so viel da ist mit anderen Brands und mit nachhaltigen Brands, und deswegen finde ich das total spannend und habe mich ja auch schon durch eure Website geklickt, werde es aber auf jeden Fall nochmal machen und finde es total spannend, was du jetzt schon hier mit uns geteilt hast, und wir sind jetzt schon fast am Ende tatsächlich, aber Jacqueline, magst du vielleicht noch einmal ganz kurz beantworten, ob du noch eine Empfehlung hast, Website, Buch, Blog, wie auch immer, wo man sich eben über Entire Stories hinaus informieren kann, und ob du auch noch einen ultimativen Nachhaltigkeitstipp so für zu Hause hast, den jede und jeder auch irgendwie machen kann.
Also ich bin leider niemand, der sich so dicke Bücher holt, die quasi komplett, also so Wissenschaftsliteratur sind, weil ich bin Fan von Snackable Education, deswegen machen wir es auch bei Entire Stories so, dass wir immer zwischendurch mal so ein paar Facts droppen, die einem kurz so im Instagram-Feed aufrütteln und sagen, ah, okay, das wusste ich auch noch nicht, da könnte ich auch mal drauf achten. Aber ich bin großer Fan von Podcasts, deswegen ich kann den Podcast von Madeleine Alizadeh, Daria, Mindful Mess sehr empfehlen. Eine unserer Brands, Bridge and Tunnel, hat mittlerweile einen eigenen Podcast, der heißt Talk Slow. Der geht ganz speziell auf die Missstände der Modebranche und Slow Fashion versus Fast Fashion. Der ist auch sehr hörenswert. Die haben häufig auch, so wie wir, ExpertInnen bei sich eingeladen, die zu gewissen Themen sehr viel Input geben. Ich kann empfehlen, die Fashion Changers auf Instagram zu abonnieren oder Chicks for Climate zu abonnieren. Die machen auch sehr, sehr sehenswerten Content.
Ja, cool. Da hast du, glaube ich, auf jeden Fall schon mal ein paar Tipps gedroppt, die man auf jeden Fall mal sich anschauen kann, wenn man interessiert ist. Und dann noch einen ultimativen Nachhaltigkeitstipp, den du vielleicht zu Hause anwendest?
Ah ja. Ja, es sind die kleinen Dinge, würde ich sagen. Also man sollte nicht versuchen, alles auf einmal auf nachhaltig umzustellen. Das frustriert sehr schnell und dann gibt man doch eher, glaube ich, komplett auf, als durchzuhalten. Deswegen, ich benutze nur Naturkosmetik. Da ist mein absoluter Super-Tipp Naturkosmetik München. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Naturkosmetik-Label aus München. Und meiner Meinung nach sind die extrem wirkstoffreich. Und also fantastisch, plastikfrei. Die haben mittlerweile ein System, wo man die Flaschen zurückgeben kann. Ist alles mit Glasflaschen etc. Ich will da nicht zu tief reingehen, aber die sind klasse. Dann einfach Seifen anstatt Shampooflaschen quasi, also feste Produkte für die Dusche zu verwenden. Zum Beispiel Geschirrspültabs auch von Everdrop. Also da auf Plastik zu verzichten, da geht's schon relativ einfach. Da gibt's auch Abos oder bei Periodenprodukten drauf zu achten als Frau. Beispielsweise Period Panties zu verwenden anstatt Tampons oder Tampons aus Biobaumwolle anstatt aus konventioneller Baumwolle, also Wegwerfartikel zu reduzieren. Thema Wegwerfartikel, ja. Den eigenen Kaffeebecher mitnehmen, also einen To-Go-Becher, anstatt quasi den Kaffeebecher unterwegs wieder wegzuschmeißen, den man vom Kaffee bekommt. Und weniger
waschen. Das sind, glaube ich, schon einige,
wenn man hochwertigere Mode kauft, nämlich welche aus Naturfasern, weil die kann man auslüften, weil die eben Flüssigkeit im Faserkern einschließen und dann wieder abgeben. Das heißt, die riechen nie, die kann man einfach auslüften. Und genau, die muss man nicht so oft waschen. Und waschen ist relativ energieintensiv. Plus, wenn man Sachen wäscht, in denen Polyesterfasern mit eingewebt sind, was in 90% von Fast Fashion der Fall ist, dann geben die auch Mikroplastik ab, der nicht aus der Waschmaschine gefiltert werden kann und dann im Meer landet, was ein Riesenproblem ist. Deswegen achtet drauf, wie ihr wascht, wascht nicht so viel und wenn doch, dann nutzt den Guppy Friend. Das ist ein kleiner Beutel, in den man seine Teile aus Polyester tun kann, der das Mikroplastik filtert, quasi also im Beutel behält, sodass das dann nicht im Abfluss landet.
Wow, also ich glaube jetzt am Ende hast du hier nochmal richtig Infos rausgehauen. Den Beutel muss ich mir erstmal angucken, also weil das ist ja, das sind halt alles so Sachen, wie ich vorhin schon gesagt habe, so woher? Also wirklich so im Studium habe ich das jetzt nicht gelernt, in der Schule auch nicht, also so, das ist halt
sollte
echt total spannend.
Sollte irgendwo im Studium vermittelt werden.
Ja, wirklich. Deswegen vielen Dank, Jacqueline, für diese ganzen Insights und jetzt noch ganz traditionell zu unserem Abschluss des Gespräches. Noch einmal kurz, was war dein größter Misserfolg und dein größter Erfolg?
Ja, also Misserfolg, alle Misserfolge, würde ich sagen, führen immer zu Progress irgendwie, also zu neuen Chancen. Was ich im Zweifel im ersten Moment als Misserfolg wahrgenommen habe, vielleicht ist das Abbrechen meiner Ausbildung, weil ich dachte, das darf man nicht. Da war ich noch sehr so konventionell beziehungsweise sehr sehr konservativ geprägt vom Elternhaus, so Ausbildung mache erstmal zu Ende und dann kannst du dir was anderes überlegen, aber turns out war die beste Idee, die ich bisher hatte und ich bin sehr froh, wo ich jetzt gelandet bin, deswegen war es am Ende dann, glaube ich, doch kein großer Misserfolg und Erfolg. Mein größter Erfolg ist, ich habe letztens mit ein paar Freunden, also Freunde sind natürlich immer sehr wohlwollende Kritiker, aber meine Schwester hat, glaube ich, in der Runde gesagt, dass mit Entire Stories, so wie wir es machen, sie ihr Konsumverhalten nachhaltig verändert hat und mittlerweile Mode komplett anders konsumiert und es anders sieht und sich noch nie in ihren Klamotten so wohl gefühlt hat, wie in den Teilen, die sie von uns hat. Und das fand ich ein besonders schönes Kompliment, weil das quasi zeigt, dass wir was Sinnhaftes machen und dass das Menschen weiterbringt. Und das ist schon ein sehr großer Erfolg, finde ich.
Ja, das kann ich total verstehen. Also du gehörst auf jeden Fall zu denjenigen, die später sagen können, ich habe auf jeden Fall mal was bewegt. Und das ist auch genau das, was wir ja hier bei Miss Germany wollen. Wir wollen einfach auch ein Movement sein und einfach was bewegen. Und ich glaube, Jacqueline, ihr seid da auf einem wahnsinnig tollen Weg. Und ja, ich freue mich sehr, dass du hier meine Gästin warst und wünsche dir für die Zukunft, für Entire Stories, für alles, was noch so kommt, alles, alles Gute. Und vielleicht hören wir uns nochmal an anderer Stelle. Und ja, ich bedanke mich hier ganz herzlich bei dir.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Und ich finde, dass ihr, wie ihr euer Konzept mit Miss Germany jetzt neu definiert habt, dass ihr da auch ein sehr schönes neues Konzept erstellt habt, was, glaube ich, sehr nah an dem ist, was wir eben besprochen haben, nämlich Menschen so zu lieben, wie sie sind, so, dass sich jeder in seiner Haut wohlfühlt. Und ich glaube, das ist genau die richtige Richtung, in die wir alle müssen.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort gewesen. Also, ciao.
Tschüss.
Super.